FlashROM, da geht es jetzt darum, wie kommt die ROM-Software in das Gerät hinein. Und dazu habe ich hier den Karl Daniel. Der Karl Daniel muss mir nur noch sagen, welches Mikrofon er hat.
Das Richtige. Das ist das Richtige.
Ja. Okay, Karl Daniel, du kommst jetzt von dem Projekt FlashROM.
Richtig.
So, und wo ist denn jetzt meine Klatte? Jetzt, hier ist sie. Das ist alles, ich höre ihn ja schon, du. Jetzt fehlt mir noch mein Kugelschreiber. Den muss ich auch noch irgendwo haben. Oder jemand anderen. Alles gut. Karl Daniel, FlashROM gibt es ja auch schon länger.
Ja, FlashROM ist eigentlich auch ein Projekt, das nicht mehr ganz so jung ist.
Manche sagen auch oldschool, weil wir nichts mehr mit zu tun haben. Was machen die da?
Wir haben angefangen 1999 ungefähr, gleichzeitig mit Coreboot. Damals hieß FlashROM noch Flash and Burn. Das war dann doch sehr schöner Name, aber klang manchen dann doch ein bisschen komisch. Effektiv ist FlashROM einfach eine Software, mit der man den Flash-Chip neu beschreiben kann. Der Flash-Chip ist praktisch der Chip, in dem zum Beispiel das BIOS drin ist in einem x86-Rechner oder das EFI. Der Chip, in dem in anderen Plattformen Open Firmware oder sonst was drin ist. Ein Flash-Chip ist auch drin in vielen Netzwerkkarten, die PXE booten können, also übers Netzwerk booten. Flash-Chip ist drin in SATA-Controllern, Grafikkarten etc. Also praktisch alles, wo irgendwie was selber drin ist, was Code ausführen muss oder was Dienste bereitstellen muss. Und FlashROM ist ein Programm, das die alle beschreiben kann. Komplett.
Also im Prinzip ist ein FlashROM ja nichts anderes als ein EEPROM, ne?
Richtig, ja.
Also der nicht ganz so gut funktioniert wie ein EEPROM, weil er billiger hergestellt ist.
Das kommt hin, ja.
Ja, so in der Art würde ich mir das vorstellen. EEPROM heißt Electric Erasable.
Erasable Programmable Read-Only Memory.
Programmable Read-Only Memory, genau.
Genau, ja. Ja.
So heißt das. Und gibt es eigentlich schon, EEPROMs gibt es schon ewig.
Also, ja.
Also jahrzehntelang. Und diese Flash-Teile, die dann also sehr preiswert geworden sind, haben nur den einen Nachteil, sie sind nur in Blöcken löschbar.
Richtig. Und das Schöne ist, es gibt keine wirklichen Standards für die Blockgröße. Es gibt keine wirklichen, ja, wenigstens Dinge, wo sich der Hersteller selber dran hält. Manche von diesen Flash-ROMs eine Zeit lang hatten unterschiedlich große Blöcke im gleichen Chip. Das heißt, da gab es dann Chips, die hatten gegen die höheren Adressen kleinere Erase-Sektoren. Gab es welche, die hatten das in den niedrigeren Adressen. Einfach, dass man sagen kann, man kann für Konfigurationsdaten oder so kleinere Blöcke löschen und das macht die Sache etwas komplex. Das heißt, man muss von jedem Chip eine Tabelle vorhalten von den möglichen Blockgrößen.
Okay, wenig spaßig. Ja, das ist ja interessant. Ja, das, also war mir auch noch nicht bis dahin so bekannt. Es gibt ja verschiedene auch jetzt Baugrößen von diesen, also Formfaktoren von diesen ROMs. Hängen die auch direkt mit der Funktion zusammen oder gibt es gleiche ROMs in verschiedenen Baugrößen oder sind alle Baugrößen dann intern gleich oder wie ist das zu sehen?
Das ist eine sehr, sehr böse Fangfrage. Das Problem ist, wir müssen hier unterscheiden. Viele Leute sagen, ja, ich habe ja einen PLC C32 Flash-Chip auf meinem Rechner, könnt ihr damit umgehen? Mhm. Und dann ist meine Frage, das ist ungefähr so, wie man fragt, ich habe ein Auto mit vier Rädern, kann ich das rot streichen? Das ist irgendwie eine Frage, die passt nicht zur Antwort. Die Schwierigkeit ist, Flash-Chips haben verschiedene Bus-Technologien, also es gibt die klassischen parallelen Flash-Chips, da hat es dann ein paar Adressleitungen, ein paar Datenleitungen, alles parallel, schön, aber je größer die Chips werden, desto mehr Pins braucht man. Irgendwann haben die Leute gesagt, viel mehr als 32 Pins sind nicht toll. Andere haben gesagt, okay, wir gehen hoch bis 40 Pins, aber die Chips werden einfach riesig und schlecht zu löten etc. Und deswegen sind dann so ungefähr Ende der 90er Jahre sind die Hersteller dazu übergegangen, eine neue Flash-Bus-Technologie zu nehmen. Die ist LPC für Low Pin Count. Mhm. Wurde damals von Intel gepusht und auch von den anderen Chipsatzherstellern im x86-Bereich. Und dann hat Intel gesagt, ach, lasst uns an dem Protokoll noch etwas rumoptimieren. Elektrisch ist es gleich geblieben, die Befehle haben sich nur geändert. Das haben sie dann Firmware Hub genannt, das ist ein reines Intel-Ding. Sind aber elektrisch praktisch das gleiche, bloß auf Protokollebene leicht anders. Und die für Low Pin Count braucht man aber immer noch so um die 10 Pins. Und wenn man die Dinger schnell beschreiben will, wird man alt. Also haben sie dann gesagt, okay, machen wir die trotzdem mit 32 Pins. Haben also nichts wirklich in der Grundfläche eingespart. Mhm. Aber sie konnten etwas größere Chips machen, weil sie dann keine Adressleitungen mehr separat gebraucht haben. Und jetzt aktuelle Flash-Chip-Technologie, die verwendet den SPI-Bus. Da kommt man mit 8 Pins super zur Rande. Effektiv braucht man 2 Pins für Strom, ein Pin für den Takt, ein Pin für Dateneingabe, ein Pin für Datenausgabe, das war's. Und die restlichen Pins kann man dann für sonstige Funktionen nutzen.
Also läuft rein seriell da rein?
Also läuft rein seriell rein, läuft rein seriell raus, ist natürlich dadurch lahm. Also wirklich lahm. Wir kriegen dann vielleicht 2 Megabyte pro Sekunde durch. Das ist nicht wirklich flott für moderne Chips. Ja, jetzt der Formfaktor, den du angesprochen hast, das ist so eine Sache. Die modernen SPI-Chips, die kommen fast alle in einem SO8-Gehäuse oder einem DIP8-Gehäuse. Die Flash-Chips aus der FWH- und LPC-Generation, also die gerade so von 98 bis 2008 ungefähr im Einsatz waren, die kommen üblicherweise im PLCC32-Gehäuse, also praktisch das Klassische, was man von BIOS-Chips kennt. Mhm. Die vorherigen parallelen Chips, die kamen in einem DIP32-Gehäuse, also richtig noch klassisch, das, was man große, fette Chips mit richtig langen Beinchen kennt. Schön, aber sehr unhandlich, ein bisschen groß.
Die richtigen Bugs, die dann, ne? Mit vielen Beinen.
Ja. Und weil es ja so schön einfach wäre, gibt es auch alte parallele Flash-Chips, die in einem PLCC32-Gehäuse sind. Das heißt einfach nur, wenn der Chip mechanisch passt, heißt es noch lange nicht, dass es keinen Kurzschluss gibt. Von den modernen SPI-Chips gibt es die dann auch in einer 16-Pin-Variante, wo dann 8 Pins nicht beschaltet sind.
Weil sie gerade keine anderen Gehäuse hatten oder weswegen?
Eine Zeit lang haben sie es nicht geschafft, die Chips so sehr zu verkleinern, wie sie wollten.
Ach so.
Und dann haben sie gesagt, okay, nehmen wir halt ein 16-Pin-Gehäuse. Und teilweise war es auch so, dass Hersteller gesagt haben, ja gut, kann man auch ein fettes Ding reinmachen. Also die nehmen einfach
sieht
was
billiger.
Sieht auch
wertiger aus. So ein kleines Ding kostet ja nicht so viel. Da kann man das auch teurer sehr verkaufen.
Und wir haben einfach gesagt, was wichtig ist, ist der Bus, über den der Flash-Chip angesprochen wird. Und auf jedem Bus gibt es ein Dutzend Protokolle, die gesprochen werden, nochmal. Also praktisch die einzelnen Kommandos, die man in den Chip schickt.
Klingt nicht sehr einfach, was er da macht.
Deswegen haben wir auch sehr große Tabellen dann in Flash-ROM drin, wo aus den Tabellen dann die Konfigurationsdaten, Programmierdaten rausgelesen werden. Und damit kommen wir eigentlich relativ gut zurecht.
Okay, was ist nun Flash-ROM wirklich? Also jetzt haben wir erstmal über die Dinger gesprochen, die was Geräte, mit denen ihr da arbeitet. Und was ihr da macht, ist, ihr bringt die Software, da könnt ihr auslesen aus dem ROM.
Genau.
Und ihr könnt sie dann draußen meinetwegen irgendwo drauf verändern oder...
Und wieder reinschreiben,
ja. Und wieder reinschreiben.
Oder also jetzt gerade, man lädt sich ein EFI-Update und BIOS-Update runter vom Hersteller. Der Hersteller sagt dann, ja, bitte holen Sie sich eine DOS-Boot-Diskette oder installieren Sie Windows, nehmen Sie dort unser Flash-Programm. Flash-Programme unter Windows funktionieren leider nicht so zuverlässig. Und wir haben einfach gesagt, okay, das Einzige, was wir brauchen, ist im Prinzip das Image, was die in den Flash-Chip reinschreiben wollen. Mhm. Das muss man halt einfach auspacken aus dem, was man vom Hersteller runterlädt. Mhm. Und dann startet man Flash-ROM unter Linux, tippt ein Flash-ROM --write und dann der Dateiname vom Image, das Ding wird reingeschrieben, fertig. Im laufenden System, im laufenden Ubuntu, OpenSUSE, Fedora, was auch immer. Und man kann währenddessen weiterarbeiten. Und wenn das Ding abgeschlossen ist, prüft Flash-ROM nochmal, ob alles in Ordnung ist. Und dann prüft es, ob wirklich alles in Ordnung ist. Und dann prüft es nochmal paranoid. Einfach, weil wir sagen, wir können es uns nicht leisten, dass irgendjemand hinterher mit einem teuren Briefbeschwerer da sitzt. Und wenn das alles geprüft ist, dann ist das Update eingespielt. Dann hat man beim nächsten Reboot das neue BIOS. Und wenn man sich dann zwischendrin nochmal anders überlegt und sagt, nee, ich will jetzt doch nicht, solange man noch nicht rebootet hat, kann man natürlich auch wieder das alte BIOS einspielen, ohne Probleme. Oder nochmal versuchen. Und wenn was schief geht, man hat ja ein laufendes Linux, kann dann über einen USB-Stick eine neue Flash-ROM-Version holen oder über einen USB-Stick ein neues Image. Man sagt, das alte lässt sich nicht schreiben aus irgendwelchen Gründen. Geht alles.
Solange das Linux läuft.
Solange das Linux läuft, wenn es neu gestartet, also wenn man natürlich die Kiste dann in Suspend schickt oder rebootet, dann ist natürlich das, was im aktuellen Flash-Chip drin ist, wird dann ausgeführt.
Okay, also der Vorteil, wenn man Flash-ROM benutzt, wenn man also was machen will, man will ein neues EFI raufbringen, man will ein neues BIOS raufbringen, weil der Hersteller es empfiehlt zum Beispiel.
Ja, sonst sollte man es auch nicht unbedingt machen.
Nee, also da sind ein paar Bugs drin oder ist ja irgendwie sowas. Man will das machen und hat weder ein Diskettenlaufwerk, noch hat man Lust, diese ganzen Schwierigkeiten da zu durchlaufen. Dann kann man das unter Linux machen, weil hier steht aber noch Headless Operation.
Ja.
Was bedeutet das denn?
Wir kennen es von klassischen Flash-Programmen. Man setzt sich an die Kiste hin, steckt eine DOS-Boot-Diskette rein. Dann muss man da mit DOS von Hand, natürlich mit Tastatur und einem schönen Bildschirm arbeiten. FlashROM ist ein Kommandozeilenprogramm, läuft unter Linux. Das heißt, ich kann mich remote per SSH auf einer anderen Kiste einloggen, kann dort FlashROM starten und es läuft. Das ist gerade für einen Server-Cluster sehr, sehr angenehm. Angenommen, ich habe 1024 Server in meinem Cluster. Ich will denen ein neues BIOS oder ein neues EFI oder auch ein neues Coreboot reinschreiben. Und ich müsste an jeden einzelnen hinlatschen, einen Monitor anschließen, eine Tastatur anschließen. Der Admin wird das versuchen zu vermeiden. Und wir sagen halt, log dich ein, sofern du root bist und den Hardware-Zugriff hast und nicht per SE Linux oder sonst was eingeschränkt bist, geht das. Ja, und halt gerade das Remote Reflashing ist auch in Firmen sehr, sehr beliebt. Sagt der Admin, bitte jetzt die nächsten 5 Minuten nicht runterfahren. Und dann lockt er sich überall ein, die Leute schaffen normal weiter. Am Ende des Tages fahren die Leute die Kiste runter, am nächsten Morgen haben sie alles neue BIOS. Oder das neue EFI oder das neue Coreboot.
Wenn es denn startet.
Ja, wenn es denn startet, genau.
Und dann steht hier noch, es ist scriptable, also ihr könnt es auch noch automatisieren.
Ja, es hat keine GUI. Das heißt, es ist wirklich alles per Kommandozeilenparameter gesteuert. Heißt allerdings auch, wenn FlashROM einen Fehler bemerkt oder wenn FlashROM Zweifel hat, ob das geht, dann bricht es die Operation ab, bevor es Probleme gibt. Und bricht dann ab und dann muss man mit einem extra Parameter sagen, ja, ich bin mir sicher, dass dieser Fehler mir völlig egal ist. Wir hatten eine Zeit lang einfach gesagt, minus, minus force. Die Leute haben dann alle gesagt, ja, force, ich bin da ein Experte, ich mache force.
Ja, alles klar.
Und haben sich reihenweise trotz Warnung dann Sachen zerschossen. Also das ist reihenweise, 5, 6 Leute haben es gemacht. Und dann wird das Ding umbenannt in force, I want a brick. Also ich will ein Briefbeschwerer, ein Backstein. Und es schreckt die Leute dann auch angemessen ab. Und FlashROM, wenn es angenommen anzunehmen ist, dass es sicher läuft und alles funktioniert, dann schreibt FlashROM das auch ganz normal weg, ohne zu meckern. Und dieses Force I Want a Brick braucht man eigentlich nicht. Also ich habe es noch nie gebraucht.
Woran erkennt ihr, ob es funktioniert oder nicht?
Erfahrungswerte. Also wir haben FlashROM beigebracht, auf was vorher geprüft werden muss, bevor man überhaupt anfängt zu schreiben. Also wir lesen erstmal den kompletten Chip ein, auch wenn wir nur schreiben wollen. Weil wenn wir den Chip nicht lesen können, können wir natürlich hinterher auch nicht verifizieren. Und dann ist das Ganze blödsinnig, also brechen wir ab. Wenn wir merken, wir können nicht löschen, müssen wir auch nicht versuchen zu schreiben, brechen wir ab. Wenn wir gelöscht haben und wir merken, wir können nicht schreiben, dann haben wir ein Problem. Dann sagt FlashROM, hallo, bitte melde dich im IRC bei uns, schick uns eine Mail und reboote so lange nicht. Bis jetzt haben wir allen Leuten, die dann ein Problem hatten, helfen können. Weil wir dann ein paar Tricks kennen, die wir im Standard-Flash-ROM nicht nutzen wollen, weil sie zu riskant sind, die wir aber in so einer Situation dann einfach einsetzen, weil wir sagen, es kann nicht schlimmer werden, es kann nur besser werden, und aber im Allgemeinen ist jetzt im letzten, also wenn man eine aktuelle Flash-ROM-Version einsetzt, da würde ich doch sehr drum bitten, ist uns jetzt im letzten halben Jahr, glaube ich, auch kein Unfall mehr passiert. Das passiert nur mit älteren Flash-ROM-Versionen, diese Unfälle. Weil wir da einfach noch nicht wussten, wo mal wieder eine undokumentierte Falle ist.
Ah ja.
Die dokumentierten Fallen haben wir alle schon seit Jahren effektiv umschifft.
Und solche Fälle, dass ein FlashROM einfach zu alt ist und nicht mehr beschreibbar, oder?
Es gibt FlashROMs, gerade ältere, die muss man dann 3-4 Mal hintereinander beschreiben, bis der Inhalt tatsächlich auch korrekt hängen bleibt. FlashROM erkennt das, macht das automatisch.
Okay.
Wenn jetzt eine Speicherstelle wirklich mehr als 10 Mal geschrieben werden muss, sagt FlashROM, ja, also das war jetzt wohl nicht das Gelbe vom Ei, und bricht dann ab. Aber wenn ein Chip wirklich 10 Mal geschrieben werden muss, ist er ziemlich kaputt.
Klar, irgendwann geht das Ding auch kaputt.
Genau. Und
nicht halt ewig.
Vielleicht etwas, was ich am Anfang nicht so sehr erwähnt habe. BIOS EFI Updates ist eine Sache. Wenn jemand natürlich Coreboot nutzen möchte, kann FlashROM selbstverständlich auch ein Coreboot-Image ins Mainboard reinschreiben. Dafür ist es auch ursprünglich entwickelt worden. an Corbett und Flash-ROM-Projekte haben beide miteinander zusammengearbeitet, lange Jahre, tun sie auch noch, aber inzwischen sind beide so stark gewachsen, dass man sie aufgesplittet hat, um das Management einfacher zu machen, weil Leute, die mit Flash-ROM was machen wollen, interessieren sich vielleicht nicht für Corbett, Leute, die was mit Corbett machen wollen, wollen eventuell Flash-ROM nicht nutzen. Und wir sagen, wir unterstützen alle. Ja, genau, was Flash-ROM noch kann. Mhm. Angenommen, ich will von Netzwerk booten. Habe ich irgendwie eine Netzwerkkarte mit einem auch so einem Flash-Chip drauf, der wo ein PXE drauf zum Beispiel drauf ist.
Aber kein Boot-ROM.
Ja gut, wenn kein Boot-ROM drauf ist, ist natürlich Pech. Also wenn kein ROM-Chip drauf ist, hat man verloren. Den müsste man reinstecken oder reinlöten oder was auch immer. Mhm. Wenn einer drin ist und man will dann neue GPXE, IPXE, Etherboot, was auch immer draufschreiben, kann Flash-ROM das auch. Wenn man ein DVD-Laufwerk hat, möchte ein Firmware-Update machen, damit endlich mal auch mal neuere DVDs beschrieben werden können, neuere Rohlinge, kann Flash-ROM das bei einigen DVD-Laufwerkmodellen auch. Mhm. Wenn man einen SATA-Controller hat und man hat gehört, hey, wenn ich den umflashe mit einem anderen Firmware-Image, dann wird es plötzlich ein, dann tut er so, als ob er ein RAID-Controller ist. Dann geht das natürlich auch. Wir unterstützen auch Grafikkarten. Das ist dann eher so die Grafikkarten-Tuner-Modder-Leute, die das wissen wollen. Im Prinzip, sofern es Flash hat und wir irgendwie reverse-engineeren können, wie es funktioniert, oder wenn wir irgendwie Doku finden, unterstützen wir es. Wir unterstützen auch eine Solid-State-Disk für PCI Express. Das ist vielleicht sehr exotisch, aber geht. Und ja, also allgemein, wir laufen auf Linux, den BSDs, Mac OS X, Open Solaris, DOS, Standalone und mit einem Patch auch unter Windows. Aber ja, für Windows gibt es ja schon die Software und würde ich jetzt auch freiwillig unter Windows nicht machen, weil man da auch nicht weiß, was die anderen Treiber da gleichzeitig machen.
Ja, wenn man es direkt im Betriebssystem einbaut. Ja,
ja, also so eine Sache. Und unter Linux weiß man, kann man ungefähr einschätzen, was geht. Man sollte jetzt nicht gerade nebenher irgendwie intensive Rechenjobs machen, weil es das Timing kaputt macht. Manche Flash-Chips haben sehr, sehr empfindlich, was Timing angeht. Prinzipiell erkennt Flash-ROM aber sowas und reagiert dann automatisch und warnt dann, passt dann auch sein eigenes Timing an. Also wir haben in sehr, sehr vielen Fallen, die haben wir teilweise, weil sie einfach gar nicht dokumentiert sind, haben wir und auch Fehler in Hardware richtig gefunden, wo von den Herstellern nichts wussten. Wir haben das dann alles uns aufnotiert und Workarounds eingebaut.
Jo. Was gibt es bei euch noch zu tun jetzt? Was
ist noch? Oh, viel. Wir haben eine große Herausforderung für die Zukunft.
Ja.
Das sind Laptops.
Ja. Hat ja fast jeder.
Ja, das ist und der Haken. Alle wollen Laptops nutzen mit Flash-ROM.
Mit Flash-ROM? Was wollen die denn da flashen nochmal rum?
Auch wieder die Sache, ja gut, wollen unser EFI updaten, unser BIOS updaten. Laptop-BIOS haben öfters mal einfach Haken. Weiß der Geier, Lüfter läuft nicht. Oder läuft nicht so, wie sie es wollen. Nicht so leise. Akkulaufzeit stimmt nicht. Irgendwie solche Sachen.
Ja. Kann man dann modifizieren? Oder?
Kann man, beziehungsweise vom Hersteller natürlich eine neue Version runterladen. Aber so einen Laptop zu flashen ist sehr, sehr viel komplexer.
Denn warum das?
Großes Geheimnis, beziehungsweise ist nicht wirklich geheim, aber kaum jemand weiß es, ein Laptop, auch die Laptops von vor 10 Jahren, haben alle zwei Prozessoren drauf. Mindestens. Es sind praktisch sogar zwei verschiedene Computer, die relativ unabhängig sind. Das eine ist der x86-Rechner, den wir kennen, den wir einfach auch als das ist mein Laptop bezeichnen. Und dann gibt es noch einen kleinen Mikrocontroller drauf. Der kümmert sich um Akkuladen, der kümmert sich um Hintergrundbeleuchtung, kümmert sich um Taktfrequenzen vom Prozessor, kümmert sich um Stromsparen, kümmert sich um ja Tastaturbeleuchtung, was auch immer, Hintergrundbeleuchtung vom Bildschirm, was auch immer Spaß macht.
Die sind aber sehr proprietär, wenn man sagen will.
Es sind manchmal sogar einfach uralt 8051er.
Ah ja, echt?
Ja. Der Haken ist, die sind undokumentiert, also 8051 ist leicht, aber die haben dann irgendwie so teilweise 200 Pins, über das sie alle möglichen Funktionen vom Laptop steuern. Wenn man die ärgert, dann schalten sie eventuell die Kiste ab oder schalten den Strom fürs RAM ab, was auch sehr, sehr hässlich ist, oder machen sonst was. Also will man beim Flashen die nicht ärgern. Es ist aber das Blöde, die nutzen oftmals den gleichen Flash-Chip. Das heißt, wenn ich jetzt den Flash-Chip neu beschreibe, das heißt, ich lösche erstmal den ganzen Chip und dann schreibe ich ihn neu, und ich lösche den Teil, aus dem der gerade Code ausführt, dann liest der Müll. Weil ein Chip, während er gelöscht wird oder während er beschrieben wird, liefert nur Müll beim Lesen zurück. Mhm. Wirklich Müll. Das sagt der Standard. Ja, weil das praktisch einfach Statusdaten dann sind, aber die kann man natürlich nicht ausführen. Das heißt, der Mikrocontroller führt dann irgendwie einen Müll aus und killt die Kiste im Sinne von RAM-Strom abschalten oder schaltet einfach aus. Und wenn man das während dem BIOS-Update passiert, ist es ungünstig. Sehr ungünstig. Sehr ungünstig, ja. Deswegen versuchen wir, Laptops zu erkennen. Das funktioniert sehr zuverlässig. Es gibt einen Standard, wie Laptop-Hersteller im BIOS praktisch einem Kommentarfeld setzen, wo dann draufsteht, dies ist ein Laptop. Manche Laptop-Hersteller halten sich nicht dran und schreiben, dies ist ein Desktop.
Eieiei.
Wenn wir lesen, dies ist ein Laptop oder dies ist ein Tablet oder dies ist ein Mobile Device oder was auch immer, da gibt es so ein halbes Dutzend Typen, die alle nach Laptop aussehen, dann verweigern wir die Mitarbeit. Ist besser so. Und zwar bevor wir irgendwas anfassen, wir lesen nicht mal den Chip. Die Laptops, wo es ein Problem ist, die setzen wir dann einfach auf eine schwarze Liste. Mhm. Und Flashroom erkennt es dann und sagt, okay, ist zwar nicht als Laptop markiert, aber ich weiß, dass es ein Laptop ist und verweigert auch die Zusammenarbeit. Mhm. Haben auch eine Whitelist von Laptops. Wenn wir wissen, der Laptop funktioniert, weil wir wissen, wie wir diesen Mikrocontroller anhalten, während der Zeit flashen, dann können wir das nutzen. Und Laptops sind die große Herausforderung. Und da arbeiten wir hart daran. Haben auch schon massive Fortschritte gemacht. Wir werden wahrscheinlich in den nächsten 1-2 Wochen dann vielleicht mal die ersten 3-4 Laptops unterstützen. Und die Infrastruktur ist jetzt da. Wir haben bloß erstmal gesagt, wir wollen erstmal uns den Desktop-Server, das was man halt Embedded Boards, das was man halt eigentlich sonst nutzt, kümmern. Ja. Prinzipiell, Flashroom unterstützt auch extra Programmiergeräte. Also wenn man zum Beispiel so einen Willem-Programmer hat, da gibt es einen Patch dafür, da sind wir gerade noch dabei, den zu integrieren. Wenn man irgendwie so einen Dediproc High-End SPI-Programmer hat, deren Software meines Wissens leider nicht unter Linux läuft, kann man es auch mit Flashroom verwenden. Das ist an sich sehr, sehr angenehm. Muss ich jetzt einfach mal ganz so sagen. Dann ja, selber gebastelte Sachen, es gibt da eine sehr schöne Lösung für einen Parallelport. Ein paar Widerstände in den Parallelport reinstecken und Flashchip ranklemmen. Und dann kann man dann über den Parallelport auch diese Flashchips neu schreiben. Das geht, wir unterstützen das. Mhm. Weil im Zweifelsfall hat man daheim vielleicht noch 1-2 Widerstände irgendwo rumliegen, wenn es nachts ist. Oder man verwendet irgendwie einen Parallelport, haben manche noch an alten Rechnern, oder man verwendet irgendwelche FTDI-Adapter, die von USB auf Parallelport oder auf sonst gut oder auf seriellen Port. Also wir nutzen im Prinzip alles, was man irgendwie im Entferntesten nutzen könnte zum Flashen, nutzen wir dann auch zum Flashen. Und es geht auch alles mit allem. Sprich, ich kann in meiner Netzwerkkarte mein BIOS neu flashen. Ich kann in meinem BIOS-Sockel den ROM für meine Netzwerkkarte neu flashen.
Ah ja.
Also kann auch Board X, das völlig inkompatibel ist mit Board Y, weißt du, geil, das eine ein Intel-Board mit Nvidia-Chipsatz, das andere ein AMD-Board mit AMD-Chipsatz oder so, völlig unterschiedliche Hersteller, solange die Dinger den gleichen Bus sprechen, und da gibt es ja halt gerade nur parallel LPC, FWH und SPI, wie ich am Anfang erwähnt habe, und bei parallel
gibt es verschiedene
Spannungen, dann passt das. Ja, wir haben eine Liste im Wiki. Mhm. Und wenn man dann sieht, okay, das ist der gleiche Typ, also beides mal ein LPC-Chip, guckt man, passt das Ding mechanisch rein, ist glücklich, fertig. Nur bei den parallelen Chips muss man aufpassen, ob es 3 Volt oder 5 Volt sind, sonst wird das Ding eventuell ein bisschen arg warm.
Die Frage
permanent jetzt, und dann permanent kalt.
Ja, das ist immer nur einmal ganz warm.
Ja.
Und jetzt aber, wie starte ich den PC, den Rechner mit dem Linux, wenn ich vorher in den BIOS-Sockel ein Chip von der Grafikkarte reingesteckt.
Gar habe. Nicht. Das ist der Trick. Jetzt kriegen einige Leute wahrscheinlich stehen in die Haare zu Berge, aber man kann im laufenden System diese Chips einfach rausrupfen. Das geht. Funktioniert sehr gut. Auf Laptops wiederum nicht, weil dieser Mikrocontroller ja ständig von dem Flash liest.
Ja.
Nicht alle Laptops sind so schlimm, aber wir wissen halt nicht, welches Problem haben. Manchmal haben die Mikrocontroller einen eigenen Flash, aber ansonsten gilt, man bootet mit dem normalen Flash-Chip. Wenn da aus dem BIOS raus ist, Linux gestartet ist, Linux braucht den Flash-Chip nicht, Windows auch nicht, aber bei Linux weiß ich es auf jeden Fall hundertprozentig sicher, nimmt man im laufenden Betrieb den Chip raus und stopft den anderen Chip rein, beschreibt das Ding mit Flash-ROM neu und rupft dann den anderen Chip wieder raus, stopft ihn ins ursprüngliche Board rein und glücklich ist man. Und wenn man sagt, okay, der Originalchip auf dem Mainboard, das mir jetzt zur Rettung dienen soll, ist verlötet, stopft man halt einen SATA-Controller rein, wo der Chip elektrisch reinpasst oder eine Netzwerkkarte, wo der Chip reinpasst oder was auch immer.
Und dann kann man ansprechen den SATA-Controller und sagt, auf diesem SATA-Controller ist jetzt der Chip
zu flashen. Genau, dann sagt man, liebes Flash-ROM, bitte nimm jetzt den Treiber für den SATA-Controller, sag mir, ist da ein Chip drauf? Sollte man erstmal gucken. Mhm. Sollte man gucken, kann man das Ding auslesen. Wenn das klappt, super, kann man draufschreiben, was man will. Man sollte nur nicht vergessen zu spezifizieren, welchen Treiber man hat. Standardmäßig aus Usability-Gründen, weil die Leute eh fast alle nur das BIOS flashen wollen, nimmt Flash-ROM an, dass das BIOS geflasht werden soll. Mhm. Wenn ich dann nicht aufpasse, vergesse zu sagen, ich möchte aber bitte den SATA-Controller flashen, flashe ich mir das falsche Image in mein Mainboard rein.
Okay, für Bastler doch eine spannende Sache. Man kann viel machen und man kann sich auch viel kaputt machen, wenn man lustig ist. Richtig. Habt ihr bei euch auch so Bezugsadressen, wenn man so ein paar ROMs zerschossen hat, wo man eventuell einen anderen ROM herbekommt, wo man das entsprechende BIOS, was man ja kennt, in einem anderen Rechner zum Beispiel raufflasht, um es dann in seinen eigenen reinzustecken und so weiter?
Ja. Das Problem ist zweifach. Erstens, in kleinen Stückzahlen solche Chips zu ordern, ist einfach schweineteuer. Mhm. Zahlt man so 8 bis 12 Euro pro Chip. Wenn man die Dinge in größeren Stückzahlen kauft, ist es eher so 1 Euro pro Stück. Mhm. Oder billiger. Manchmal auch ein bisschen teurer, aber so um den Dreh. Will ich halt einfach kleine Stückzahlen, das ist ein Problem. Und dann plus Versand natürlich noch. Es gibt in Deutschland, weiß ich es von einigen Versendern, die das anbieten. Wir haben auch in unserem Wiki, haben wir für die meisten Länder auch Versender, die in dem Land sind oder in das Land verschicken, aufgeführt. Kostet halt einfach Geld. Den kann man aber sagen, ich hätte gerne einen Chip mit dem Image drauf. Ist eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist natürlich, man nimmt aus einem kaputten Board einen Chip raus und sagt, man kann ja den dann irgendwo reinstopfen und flashen. Beziehungsweise sofern ich noch ein anderes lauffähiges Board habe oder ein Board, wo ich noch einen SATA-Controller, Grafikkarte oder sonst was reinstopfen kann, die elektrisch kompatibel sind, kann ich die auch selber neu flashen. Also wir sagen immer, do-it-yourself ist möglich, ist auch sinnvoll. Wenn jemand trotzdem sich einen Chip kaufen will, werden wir natürlich nicht dran hindern. Und prinzipiell, wenn uns jemand seine alten Chips schenken will, so nach dem Motto, Mainboard ist kaputt, aber der Flash-Chip da drauf ist noch in Ordnung, Flash-Chip rausholen, notfalls, wenn der verlötet ist, einfach außenrum einmal aussägen und uns den Chip auf den Boardresten schicken. Per Post oder einfach auf dem IRC in der Mailingliste fragen, ihr, wo hättet ihr das denn gerne?
Okay, ich mach das. Ich habe noch säckeweise Boards zu Hause.
Alle kaputt oder so?
Ja, die sind alle von Kunden halt. Ich schicke euch einfach alles zu.
Ja, super. Und dann können wir halt auch mit den Dingern testen.
Richtig.
Und für uns ist dann super, prinzipiell die Sockel, wenn du die Zeit hast, die Sockel auch mit runter zu löten, die sind auch nicht so einfach zu bekommen. Mhm. Die sind bei den meisten Versendern in Deutschland ständig ausverkauft. Brauchen nicht so viele Leute diese Socke. Und vielleicht was ich noch erwähnen sollte, dieses Recovery, gerade das hatten ja gesprochen, man kann da wirklich Cross-Flashing machen. Also ich kann dann, egal welches Board es ist, kann ich dafür jedes beliebige Image schreiben, ob das jetzt für ein Mainboard ist oder für eine Grafikkarte, Netzwerkkarte, was auch immer. Heißt aber auch, Flash-ROM prüft nicht, ob das Image das richtige ist. Mhm. Es prüft nur, ob die Größe passt. Und Flash-ROM sagt, der Benutzer wird schon intelligent genug sein, da aufzupassen. Mhm. Weil es auch wieder so eine Sache ist, wir können es nie mit hundertprozentiger Sicherheit feststellen. Wenn wir die Leute sich daran gewöhnt haben, dass wir es schon richtig prüfen, und dann irren wir uns einmal, dann reden sie uns die Tür rein, wenn wir von vornherein sagen, liebe Leute, passt auf, ist auch sinnvoll. Und dann geht auch wirklich dieses Hot-Flashing, also Chip rausrupfen, anderen Chip reinstopfen, während die Maschine läuft, geht super. Man sollte den Chip bloß nicht falsch rum reinstecken, sonst wird er wieder sehr warm. Und irgendwann fängt er an zu schmelzen. Mhm. Board überlebt es üblicherweise, aber es ist nicht gesund. Und es raucht halt einfach irgendwie. Es riecht nicht lecker. Ja, prinzipiell gut. Ich könnte natürlich jetzt sagen, Flash-ROM hat noch viele tolle neue Features. Ich weiß nicht, was interessiert unsere Hörer? Gibt es hier eine Feedback-Line oder sowas?
Ja, ich weiß nicht. Heinz, ist da was im Chat zu sehen? Nein, da haben die Leute zugehört und sind vielleicht eher Software-Leute, die da gerade zuhören. Aber ich denke mal, du kannst mal ein paar Internetseiten oder eure Mailingliste, was auch immer, ansagen. Ja. Denn das ganze Stück steht dann nachher im Podcast und vielleicht ist der ein oder andere dann doch etwas Hardware näher.
Ja. Ja. Also prinzipiell sind wir im Internet zu finden. Unsere Webseite ist flashrom.org. Also Flash wie der Blitz, Rom wie die Stadt.org. Dort ist unser Wiki, die ganzen Informationen, auch wie man unsere Mailingliste findet. Die ist aber auch relativ einfach zu merken, flashrom@flashrom.org. Mhm. Wahnsinnig kompliziert. Im IRC sind wir auf Freenode, im Channel namens Flashrom.
Hätte ich jetzt nicht so unbedingt vermutet.
Ja. Und die meisten Leute, muss ich ganz ehrlich sagen, denen sind solche Recovery-Sachen sehr, sehr egal, bis zu dem Zeitpunkt, wo sie es brauchen. Die meisten Leute sagen, ich will jetzt einfach ein BIOS-Update machen, zack. Und ich will dafür nicht extra mehr noch ein Diskettenlaufwerk kaufen. Ich will nicht extra dafür Windows installieren. Alle sagen wir einfach, dafür ist es gut. Mhm. Und oder wenn jemand sagt, ich will von meiner Netzwerkkarte booten, dann sage ich sehr gerne, auch dafür ist Flashrom gut. Wir schreiben eure Images rein. Ihr müsst nicht extra ein DOS-Programm starten oder sonst was. Wenn jemand Support für sein Gerät haben will, soll er sich an uns wenden. Wir machen das gerne. Mhm. Und wir unterstützen halt wirklich ja so 280 Flash-Chip-Familien. Jede mit nochmal teilweise Dutzenden Varianten, also hauptsächlich verschiedene Formfaktoren. Mhm. Also Summe würde ich sagen, wenn man alle Varianten zählt, sind es locker über 1000. 150 verschiedene Chipsätze für Mainboards. 270 Mainboards, die wir explizit aufgelistet haben, wo wir Testreports bekommen haben. Es funktioniert. Mhm. Prinzipiell, wenn es jemand testet auf einem Mainboard, einfach uns einen Report schicken. Hallo, es hat geklappt auf diesem und jenem Mainboard. Da sind wir sehr, sehr dankbar. Dann 55 PCI-Geräte, also Grafikkarten, SATA-Controller, Netzwerkkarten. Mhm. Diese eine PCI-Express SSD ist auch sehr, sehr schön. USB-Geräte, Programmiergeräte, alles. Parallelport-basierte Sachen, serielle Port-basierte Sachen. Mhm. Wir können irgendwelche ADML-AVR-Sachen steuern und die dann zum Programmieren verwenden, falls man sonst nichts da hat, aber mit einem AVR spielen will, geht alles. Mhm. Und ja, wie gesagt, läuft auf im Prinzip so ziemlich jedem Betriebssystem plus Windows nicht ganz so prickelnd. Und,
aber wie gesagt, Leute, nicht vergessen, es gibt kein Zurück.
Es gibt kein Zurück, sofern man dann den Reboot eingeleitet hat.
Ja. Ja. Das ist der Point of No Return.
Wir haben aber wirklich dadurch, dass wir sehr paranoid prüfen nicht, ob das Image fürs richtige Board ist, aber sonst prüfen wir alles sehr, sehr paranoid. Bis jetzt hatten wir dann noch keine Fehler. Wenn das Ding durch den Verify durchgeht, ist prima. Und falls es Probleme gibt, sagt Flashrom, Achtung, bitte melden, solange nicht rebooten. Mhm. Und dann wir haben bis jetzt da noch jedes, wo Flashrom gemeckert hat, Achtung, bitte melden, haben wir noch jedes repariert gekriegt.
Okay. Ja, Daniel, ich danke dir, dass du hier warst. Das war sehr interessant.
Herzlichen Dank dir, Thomas.
Jetzt werden wir mal gucken, wie viele Hörer jetzt noch dazukommen und vor allen Dingen euch unterstützen, zu flashen. Ich wünsche euch, es wird Zeit, dass man da flashen kann.
Ja,
und zwar mit Flashrom. Vielleicht kann man da mal endlich auch auf dem Laptop ein Coreboot draufbringen. Denn es ist ja,
wir haben ja zwei Laptops werden ja jetzt unterstützt. Also gut, stimmt nicht, 5 Laptops inzwischen. Und ich sage natürlich auch als Flashrom-Mensch und Coreboot-Mensch gleichzeitig, die Projekte sind miteinander verbandelt und ich hoffe natürlich immer, dass die Leute auf Flashrom nehmen, um Coreboot auf ihre Boards zu bringen, weil Coreboot einfach so eine tolle Sache ist und das BIOS ersetzt. Bootzeit ist halt einfach sehr, sehr viel schöner.
Okay, das stimmt. Das ist, wenn man es mal macht, da außen wieder anschalten muss, den Rechner. Für die Serverleute ist es wahrscheinlich eher uninteressant. Es sei denn, ist es.
Sie haben irgendwelche Verträge, wo sie sagen 99,99%.
Ja.
Und dann wollen die keine 5.
Nein, das ist schon klar.
Super. Herzlichen Dank. Vielen Dank.